Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek.
Hi, Yassin.
Freut mich.
Pablo, freut mich. Hi.
Geil, dass ihr gekommen seid.
Montagnachmittag im Januar 2025 und ich bin im Irish Pub in Lutherstadt-Wittenberg. Eigentlich hat das Pub noch zu, aber Yassin, mit dem ich mich hier treffe, kennt den Besitzer. Und der hat uns freundlicherweise reingelassen.
Ja. Gestern Abend noch hier gewesen, Digga.
Echt?
Ja. Vorgestern
Wie lang?
Abend
auch.
Yassin ist 19 und in Lutherstadt-Wittenberg geboren und aufgewachsen. Er macht Musik. Musik, die gerade bei vielen Leuten einen Nerv trifft. Auch bei mir.
Ja, mein Papa wohnt im Block, doch hat einen kleinen Garten. Die Nachbarn wechseln von FC Bayern zu Reichsflaggen. Das ist nicht die Welt, nein, das sind ostdeutsche Kleinstadtsachen. Die Welt kann untergehen, solange die Sonne scheint in unseren Straßen.
Yassin rappt und singt übers Aufwachsen im Osten, über den Rechtsruck in der Gesellschaft und die Probleme seiner Generation. Aber Yassin ist nicht nur Musiker, sondern auch einer von über 2 Millionen jungen Menschen in Deutschland, die 2025 zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl abstimmen dürfen. Deshalb bin ich heute hier, weil wir in dieser Spezialfolge von Springerstiefel mit Erstwählenden sprechen wollen. Über ostdeutsche Kleinstadtsachen und über das Gefühl, dass die Welt langsam untergeht.
Ja, ich sitz mit meinen Leichen im Keller und mache Duftkerzen an.
Soll ich mal fragen einfach? Entschuldigung.
Ich bin in Leipzig, in meiner Geburtsstadt. Genauer gesagt in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Grünau. Im Umkreis von ein paar hundert Metern wohnen überall verteilt Familienmitglieder von mir in den großen Plattenbauten, für die Grünau bekannt ist. Als Kind habe ich hier oft meine Ferien verbracht und auch jetzt komme ich noch ab und zu vorbei. Heute bin ich aber nicht in Grünau, um meine Verwandten zu besuchen, sondern um mit Erstwählenden zu sprechen. Über ostdeutsche Plattenbausachen. Seit den Landtagswahlen 2024 wird mal wieder viel über die Jugend im Osten gesprochen. Viele Menschen waren schockiert und überrascht, dass unter den 18- bis 25-Jährigen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg mehr als 30% einen Teilen rechtsextreme Partei gewählt haben.
Uns beschäftigt das auch sehr. Aber überrascht hat es uns nicht. Nicht nach der Arbeit in der zweiten Staffel Springerstiefel, die 90er sind zurück. Darin wollten wir deutlich machen, dass sich da gerade etwas zusammenbraut bei jungen Menschen. Und es war absehbar, dass sich das früher oder später auch bei Wahlen zeigt.
Wo steht die Jugend im Osten heute? In dieser Spezialfolge vor der Bundestagswahl wollen wir nicht über, sondern mit den jungen Menschen sprechen. Natürlich auch über den Rechtsruck. Aber nicht nur das. Welche Themen machen ihnen Sorgen? Wie schauen sie in die Zukunft? Was beschäftigt sie wirklich?
Ich bin Don Pablo Mulemba.
Ich bin Henrik Bolz.
Und ihr hört Springerstiefel. Wo steht die Jugend?
Eine Spezialfolge zur Bundestagswahl 2025.
Wenn du irgendwie die ganze Zeit eine bestimmte Gesellschaft, jetzt Ostdeutschland speziell, und deren Probleme und Sorgen totredest und die einfach nur abstempelst als hinterm Mond, so, Bro, dann brauchst du dich nicht wundern.
Da gab es halt so sehr viele Auseinandersetzungen des Öfteren hier hinten, weil, naja, man stellt sich mal so einen großen Elfgeschosser-Block vor, dieser graue, dunkle Block, und da hängt da diese eine Regenbogenflagge raus, das fällt schon auf.
Ja. Also soll jetzt nicht rüberkommen, als ob ich hier irgendwie alle hasse oder so, aber bestimmte, die müssen sich halt auch benehmen. So, und das ist halt mein Punkt.
Wenn ich als Kind an Leipzig gedacht habe, dann hatte ich immer direkt das Plattenbauviertel Grünau vor Augen. Dort hat der Leipziger Teil meiner Familie gewohnt. Alles war hier ganz ähnlich wie in dem Viertel, in dem ich selber in Stralsund aufgewachsen bin. Nur viel, viel größer und lebendiger. Ein riesiges rotes Plattenbaugebirge mit Einkaufszentren, Kino, Straßenbahn, sogar einer richtigen eigenen S-Bahn.
Yo, früher sagten sie sich, was andere können, das schaffen wir auch. Und so bauten sie diese Festungen im Plattenbau grau. Grünau, und sieht's hier heute aus wie nach einer Schlacht, nannte man dieses Viertel damals auch die Stadt in der Stadt.
Zu DDR-Zeiten galt Grünau als hochmodern und angesagt, ein Paradebeispiel für fortschrittlichen Wohnungsbau. Über 85.000 Menschen haben hier Ende der 80er Jahre gelebt, eine eigene mittelgroße Stadt am westlichen Rand von Leipzig. Nach der Wende wurde es aber schnell unpopulär, im Plattenbau zu wohnen. Wer es sich leisten konnte und wollte, ist weggezogen. Arbeitslosigkeit und rechte Jugendkultur haben sich ausgebreitet. Ganze Blöcke wurden zurückgebaut. Bis 2010 hatte Grünau mehr als die Hälfte seiner früheren Bevölkerung verloren. Seit einigen Jahren wächst Grünau aber wieder. Wenn ich heute durch Grünau gehe, fällt mir als erstes auf, dass das Straßenbild super divers ist. Ganz ähnlich wie in westdeutschen Großstädten. Viele Menschen, die heute in Grünau leben, stammen zum Beispiel aus Syrien, Afghanistan oder der Ukraine. Eigentlich hatte ich heute vor, am Heizhaus mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Das Heizhaus ist ein Jugendzentrum mit riesigem Skatepark mitten in Grünau. Aber es regnet, es ist arschkalt. Und außer ein paar 12-jährigen Kids, die unbeeindruckt mit ihren Cityrollern über den nassen Betonbrettern, ist kaum jemand unterwegs. Stattdessen versuche ich mein Glück im Einkaufszentrum um die Ecke. Zwei junge Frauen kommen mir entgegen. Eine von ihnen trägt ein T-Shirt der Metalband Slipknot und einen Fuchsschwanz am Gürtel. Ihre Begleiterin ist weniger auffällig gekleidet, wirkt aber auch eher alternativ.
Entschuldigung, wir machen eine Reportage über junge Menschen in Grünau. Hättet ihr Bock, bei sowas mitzumachen?
Ja, gerne.
Cool.
Die beiden stellen sich als Hanna und Leo vor. Hanna ist gerade 19 geworden, Leo ist 20. Dass sie sich viel mit Politik beschäftigen, daraus macht zumindest Hanna, die mit dem Slipknot-T-Shirt, kein Geheimnis.
Und verfolgst du dann viel so jetzt so Berichterstattung und so Politikkram?
Einiges. Ich verfolge Heidi extrem und Sören Pellmann.
Heidi Reicheneck meinst du, oder wen?
Ja, ah, ja. Aus Dixi.
Also bist auch eher so der linken
definitiv.
Sympathisantin, ja.
Kurz zu den Namen, die Hanna hier erwähnt. Sören Pellmann ist Bundestagsabgeordneter für die Linken im Leipziger Wahlkreis, zu dem auch Grünau gehört. Sein Gesicht ist hier überall plakatiert. Heidi Reicheneck ist Co-Vorsitzende der Linken im Bundestag und vor allem auf TikTok sehr aktiv. Wo Hanna politisch steht, wäre also geklärt.
Es stört mich einfach, dass niemand was macht und das Einzige, was hier hinten abgeht, ist das ganze Rechte. Und ich habe zum Beispiel bei mir aus dem Fenster eine LGBT-Flagge draußen hängen und ich habe des Öfteren mal Böller an meinem Fenster gehabt. Also, dass da nichts verfolgt wird zum Thema.
Dass es in Grünau durchaus Konflikte gibt, weiß ich durch meine Verwandten und Bekannten. Hanna ist aber mittendrin.
Konkret, wie war das mit der Flagge? Also du bist dann wach geworden vom Böllerlärm oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich bin gegen um 4 wach geworden, weil es plötzlich in meinem Zimmer ganz hell grün geleuchtet hat und dann hat es einfach bumm gemacht. Zum Glück haben die Leute die Schwerkraft nicht eingerechnet und es ist rechtzeitig unten gelandet, bevor es meine Flagge erwischt hat. Aber schon öfter sowas, dass ich nur angemacht werde, deswegen.
Hanna erfährt als queere Person offenbar Anfeindungen aus mehreren Richtungen. Sie erzählt, dass sie mit ihrer Mutter vor 10 Jahren aus dem Nachbarviertel Lindenau nach Grünau gezogen ist. Vom Altbau in die Platte, wegen der damals günstigeren Mieten. Aber hier aufzuwachsen und Leute kennenzulernen, sei ihr nicht immer leicht gefallen.
Also hier hinten, die einzigen Leute, die ich durch Freunde kennengelernt habe, sind extrem rechts. Und mit den Leuten möchte ich am liebsten nichts zu tun haben, weil die kommen halt alles aus dieser Ecke. Es ist schon eine Seltenheit, linke Leute hier hinten zu finden.
Und wenn du sagst, also ja, die Leute, die du jetzt hier kennengelernt hast, dass sie sehr, sehr rechtsorientiert waren, also wie äußert sich das?
Naja, zum Beispiel den Ausländerhass, den die von sich geben. Oder ich werde gerne mal als linksversiffte Zecke bezeichnet oder als Dreckszecke.
Hannas Freundin Leo hat so etwas auch schon erlebt. Genau. Sie will die Menschen in Grünau aber auch nicht über einen Kamm scheren.
Also es kommt wirklich drauf an, welche Straße man lebt. Und jetzt habe ich ja auch jetzt hier vorne wieder gewohnt gehabt zwischendurch. Da war es wirklich ziemlich entspannt. Aber da ist wirklich, wenn man auf die andere Straßenseite geht und dort, blöde gesagt, mit einem, auch wenn es nur ein Armband ist, wo eine Regenflagge drauf ist, da rumläuft, man wird angepöbelt wie sonst was.
Was macht es mit jungen Menschen, in einem Umfeld aufzuwachsen, in dem solche Anfeindungen zum Alltag gehören? Für Hanna als offen queere Person heißt das auch, dass sie ganz besonders vorsichtig sein muss. Eine Gruppe gegen die andere und sie mittendrin. Jedes Mal Stresspotenzial, wenn sie aus dem Haus geht. Was mir auffällt, obwohl sich Hanna klar links positioniert, spricht sie auch Themen an, die viele vielleicht eher vom anderen politischen Lager erwartet hätten. Aber dazu später mehr. Erstmal müssen die beiden los für eine ältere Dame einkaufen.
Ich glaube, die braucht uns gerade. Wir kriegen ja nämlich auch was Kleines mit.
Damit sie halt auch ein bisschen aufgemunert sind, weil ich war jetzt hier ziemlich lange nicht einkaufen, da ich auch krank war und so weiter. Und
wir verabreden uns, später weiterzureden. Ich bin immer noch unterwegs im Einkaufscenter und versuche, mit jungen Erwachsenen ins Gespräch zu kommen. Die meisten wirken aufgeschlossen. Viele haben aber scheinbar keine Lust, über Politik zu reden und winken freundlich ab. Nee, wir wählen eh nicht, oder? Bin ich nicht der richtige Ansprechpartner? Zweimal spreche ich auch junge Männer an, die mit ihrem Auftreten auf mich eher rechtsoffen wirken. Aber ohne Erfolg. Während ich es weiter drin versuche, ist mein Producer Jan draußen unterwegs an einer Berufsschule. Einer, der ihm dort vors Mikrofon läuft, ist Patrick. Und der hat eine etwas andere Sicht auf die Probleme in Grünau als Hanna und Leo. Eigentlich heißt Patrick anders. Er hat aber darum gebeten, nicht namentlich genannt zu werden. Er ist 19, berufstätig und lebt seit seiner Kindheit in Grünau. Als Jan ihn fragt, welche Themen ihm bei der Bundestagswahl besonders wichtig sind, muss er nicht lange überlegen.
Ja, zu wenig Geld, aber zu viele Ausgaben. Das ist so. Es ist halt plus minus null, sag ich mal. Also, man muss halt trotzdem für einen Urlaub sparen. Was ja logisch ist, aber man spart anstatt ein Jahr über 2, 3, damit man mal seinen Traumurlaub machen kann. Oder halt auch die Steuern. Also, dass man es zahlen muss, bin ich völlig fein, aber für welche ist halt auch wieder so ein Punkt, ne? Deswegen, also.
Gibt's da irgendwas Konkretes, wo du denkst, okay, da müsste man jetzt mal irgendwie unbedingt rangehen?
Bürgergeld. Ja, also es kann ja nicht sein, dass da die Menschen, ich sag mal, nichts machen, jahrelang und immer eine Ausrede haben und das, ja, okay. Und wenn man mal aber hier die Steuern nicht zahlt, kann man hinter Gittern gehen. Finde ich auch nicht gut. Also da sollte man auch noch was dran ändern. Aber, ja.
Patrick scheint sich aktuell vor allem um seine finanzielle Situation zu sorgen. Alles wird immer teurer, ein bisschen was zur Seite legen immer schwieriger. Da kommen ihm Fragen, wie fair das eigentlich alles ist mit dem Arbeiten und den Steuern und dem Bürgergeld. In Grünau fühlt er sich eigentlich wohl, sagt er. Nur die Kriminalität und der offene Drogenkonsum müssten unbedingt angegangen werden. Und außerdem?
Die Immigration. Also das ist halt, ja, ich habe selber ausländische Freunde im Kreis, aber viele benehmen sich halt nicht. So, und bin ich der Meinung, sollte man ein bisschen zurückfahren. Beziehungsweise halt härtere Konsequenzen geben. Also es soll jetzt nicht rüberkommen, als ob ich hier irgendwie alle hasse oder so, aber bestimmte, die müssen sich halt auch benehmen. So, und das ist halt mein Punkt.
Welche Partei er genau wählen will, sagt Patrick nicht. Aber er spricht Themen an, die auch von Rechtspopulisten besetzt werden. Die sogenannte Ausländerkriminalität, Missbrauch beim Bürgergeld. Und es klingt, als teile er diese Standpunkte zumindest teilweise. Mit welchem Gefühl schaut Patrick auf die Zukunft?
Ich habe Angst. Wenn ich ehrlich bin. Also ich bin auch mit meiner Partnerin auf dem Stand, keine Kinder zu wollen. Jetzt so in der Gesellschaft, wenn sich da was ändert, okay. Aber ne, ich habe schon Angst. Auch jetzt, was andere Länder angeht und so. Also unsere Regierung, wie sie war, sage ich mal, finde ich, hat halt ein bisschen Unfug getrieben. So, also das mit der Ukraine ist halt scheiße, aber hätte man das jetzt so machen müssen, ist halt mein Punkt. Und davor habe ich halt Angst. Vor allem, weil es die andere Seite eine Weltmacht ist.
Der Krieg in der Ukraine, aus Zukunftsangst keine Kinder bekommen wollen. Da merke ich nochmal, wie stark die ständigen Krisen gerade die jungen Leute belasten. Von Corona über einen Krieg in Europa bis hin zur Inflation, klar verunsichert das. Patrick hat das Gefühl, dass er und seine Generation bei diesen Themen zu wenig gehört werden.
Man sollte sich halt mehr auf junge Leute mal konzentrieren, sag ich mal. Weil die Alten, das klingt böse, ne, aber die ältere Generation, die hatte halt schon mal so eine Scheiße durch, ne? Und da so ein bisschen mehr die Sicht von den jungen Leuten einfach mal. Also, dass man, keine Ahnung, ich sag mal, auf der einen Seite eine ältere Person sitzen hat und auf der anderen Seite eine junge. Dass man sich das gegenseitig mal anhört, gegenseitig Fragen stellt und so, dann würde man bestimmt auch aufeinander kommen.
Ich muss an eine Grafik denken, die ich neulich gesehen habe, zum Thema, welche Altersgruppe entscheidet die Wahl. Kleiner Spoiler, es sind nicht die jungen Leute. Nur etwa 13% aller Wahlberechtigten in Deutschland sind unter 30 Jahre alt. Die über 60-Jährigen machen dagegen fast die Hälfte aus. Kein Wunder, dass bei jungen Menschen diejenigen Parteien erfolgreich sind, die ihnen glaubhaft vermitteln, hey, wir sehen euch, wir hören euch, wir nehmen eure Sorgen ernst. Ein paar Stunden später treffe ich Hannah und Leo wieder, die beiden jungen Frauen aus dem Einkaufszentrum. Das Personal vom Heizhaus, dem Jugendzentrum um die Ecke, hat uns freundlicherweise einen Raum zur Verfügung gestellt, in dem wir uns in Ruhe unterhalten können. Der Einkauf für die alte Frau lief offensichtlich erfolgreich, berichtet Hannah.
Ja, wir haben Geschenke bekommen von den Omis. Wir haben
Schokolade und ein bisschen Wein.
Wein.
Im Heizhaus erfahre ich erstmal noch ein bisschen mehr über die beiden. Zum Beispiel, dass Hannah einen türkischen Vater und eine deutsche Mutter hat, beide aber getrennt leben. Hannah wohnt bei ihrer Mutter. Insgesamt sind sie zu viert in einer Vierraumwohnung. Sie erzählt, dass sie schon lange ausziehen will, aber keine passende und bezahlbare Wohnung findet. Und sie erzählt auch, wie schwer es schon vor 10 Jahren war, eine Wohnung in Grünau zu finden. Also um 2015, 2016, als besonders viele Menschen vor allem aus Syrien vor dem Krieg nach Deutschland geflüchtet sind. Einige der Wohnungen, für die sich Hannas Mutter damals beworben hat, seien wohl an Geflüchtete gegangen.
Der Vermieter hatte damals extra betont, dass es Flüchtlinge waren. Und meine Mutti war da sehr wütend drauf, dass wir einfach keine Wohnung bekommen haben. Und da hat sich bei mir als Kind damals auch Hass gebildet. Aber das hat sich dann mit der Zeit auch geändert. Weil direkt in dem Zeitpunkt, wo das war mit dem großen Flüchten, ist auch meine Stiefmama zu uns nach Deutschland gekommen.
Ihre Stiefmutter, also die neue Frau ihres Vaters, ist damals aus Syrien nach Deutschland gekommen, erzählt Hannah.
Und dann habe ich dann erst, wo ich durch sie den Einblick hatte, wie es den Leuten überhaupt geht, die flüchten, und ich dann erst das Wissen hatte, wie schlecht es eigentlich den Leuten geht, darum habe ich dann eingesehen, dass dieser Hass eigentlich total dumm und unnütz ist, dass man die Leute eigentlich akzeptieren soll und ihnen das gibt, was sie am meisten brauchen. Und das ist einfach Zuversicht und Liebe. Und darum ist es für mich auch so ein extrem sensibles Thema, wenn Leute sagen, alle Ausländer raus und dies, das. Weil ich habe da nur im Kopf meine geliebte Stiefmama und meine kleine Schwester. Das sind die liebsten und nettesten Leute, die man nur haben kann. Und dieser extreme Rassismus, das geht einfach gar nicht und das muss sich einfach ändern.
Hannah scheint in ihrer politischen Haltung ziemlich gefestigt zu sein. Klar links, gegen Rassismus, für Toleranz. In unserem Gespräch wird aber immer wieder deutlich, wie kompliziert es als offen queere Person sein kann, die von allen Seiten angefeindet wird.
Bei uns hinten sind ja die kleineren Kinder, die halt hier auch mit dazugekommen sind durch das Flüchten oder welche, die auch hier geboren sind, die sind halt sehr unhöflich. Da versteht man manchmal, warum die älteren Leute so extrem wütend darauf sind, wenn die Kinder einen dumm machen. Zum Beispiel, meine Mama hat mal aus dem Fenster geguckt, während meine Flagge nebenan wehte. Und dann wurde sie beleidigt und fragt, ob sie eine Lesbe ist und ob sie das und das macht mit Frauen oder ausgelacht von irgendwelchen Kindern ohne Grund. Und ich habe immer dieses Problem, diese Angst, dass ich was Falsches sage und gar nicht rassistisch rüberkommen möchte. Aber leider sind es halt bei uns wirklich diese kleinen Kinder, die größtenteils einen auf Macho machen.
Ich merke, wie Hannah hier einen Spagat versucht, zwischen Probleme benennen, aber trotzdem nicht in rechtspopulistische Narrative zu verfallen.
Und du meinst die Regenbogenflagge?
Genau, da gab es halt so sehr viele Auseinandersetzungen des Öfteren hier hinten, weil, naja, man stellt sich mal so einen großen Elfgeschosser-Block vor, dieser graue, dunkle Block, und da hängt da diese eine Regenbogenflagge raus, das fällt schon auf.
Gibt es auch Anfeindungen dann aus der rechten Ecke, was die Regenbogenflagge angeht?
Ja, das auch. Da wurde ich auch schon öfter von halt Bekannten, von einer Freundin von mir, dann dumm angemacht, dass ich doch die scheiß Flagge einziehen sollen, dass es eh nichts bringt, dass ich damit eh keine Solidarität zeige. Aber ich denke mir nur so, das ist mir egal, es fällt auf, es ist schön, es sind Farben, der Block ist nicht mehr so dunkel und ich zeige damit meinen Stolz und zeige vielleicht den anderen queeren Menschen in der Gegend, dass sie sich nicht verstecken müssen, weil sie nämlich genauso viel wert sind wie jeder andere.
Ich bin auch in einem Plattenbauviertel aufgewachsen und habe das Gefühl, es sind oft Orte wie Grünau, an denen gesellschaftliche Veränderungen und Konflikte besonders klar zu sehen sind und sich zuspitzen. Allein schon, weil hier massenhaft Menschen auf vergleichsweise engem Raum zusammenleben. Weil hier Menschen zusammenkommen, die aus verschiedenen Gründen auf günstigen Wohnraum angewiesen sind und deshalb das Stresslevel eh schon hoch ist. Seit 2015 sind in Grünau mehrere tausend neue Menschen dazugekommen. Im Ortsteil Grünau-Mitte, wo einige der größten Plattenbauten stehen, hat sich der Anteil der Menschen ohne deutschen Pass in den letzten 10 Jahren mehr als verdreifacht. Er liegt jetzt bei fast 30%. Anfangs seien Geflüchtete auch in Grünau noch mit offenen Armen empfangen worden, sagt Hannas Freundin Leo.
Dass dann auch meine Oma am Anfang, die war komplett nett und meinte hier, wir helfen gerne, wenn sie irgendwie was brauchen im Haushalt oder so.
Aber mit den Jahren sei die Stimmung im Viertel gekippt. Und dann, im Sommer 2022, ist die Situation in Grünau für kurze Zeit völlig eskaliert. Innerhalb weniger Wochen hat es Brandanschläge auf eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete und auf eine Kita gegeben, in der vor allem ukrainische Kinder betreut wurden. Verletzt wurde damals glücklicherweise niemand. Leo erzählt, auch bei ihrer Oma hat sich die Stimmung gedreht.
Und jetzt ist es eher so, die bringen keine Gegenleistung, es bringt nichts mehr. So, und das fällt halt auch auf, wenn man halt so seinen Nachbarn anschaut, wie sie sich verändert haben, auch von der Meinung her. Und ich glaube, das ist auch ziemlich stark in Grünau jetzt diese Teilung da.
Wann und warum genau die Stimmung so gekippt ist, kann Leo nicht sagen. Aber was ihr in den letzten Jahren immer wieder auffällt, es ist einiges verloren gegangen in Grünau. Zum Beispiel Orte für Begegnungen.
Viele Läden haben zugemacht. Es ist einfach nur noch das letzte bisschen, was halt noch da ist. Und da, seitdem das weg ist, ist es halt einfach, dass auch irgendwie ein Treffpunkt weg ist, wo man diese Gemeinsamkeiten findet, diese Basic Sachen, halt, die man ganz normal im Leben braucht.
Was Leo sagt, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. In meiner Kindheit habe ich immer gestaunt, wie lebendig und trubelig Grünau war. Diese Lebendigkeit ist von Jahr zu Jahr weniger geworden. Läden haben dicht gemacht, Geschäfte, Kneipen, Cafés, überall ist Infrastruktur verschwunden. Und das, obwohl Grünau zu Leipzig gehört. Und Leipzig ist nach wie vor eine der am stärksten wachsenden Städte in Deutschland. Hanna und Leo erzählen beide davon, dass sie sich in Grünau oft nicht sicher fühlen. Sie berichten von Alkoholkranken, die mit Flaschen nach Kindern werfen, von rechtsextremen und homophoben Anfeindungen. Sie hätten deshalb immer einen großen Stein oder Pfefferspray in der Tasche. Hanna sagt, dass sie sich mehr Zusammenhalt wünscht, mehr Miteinander und weniger Hass. Sie hat auch konkrete Vorschläge, um das zu erreichen.
Hass minimiert sich nicht, wenn man Leuten sagt, auf zu hassen. Hass minimiert sich durch Bildung. Dass man den Leuten einfach das näher bringt oder dass die Leute mal selber miteinander reden. Also wenn zum Beispiel ja, Dieter 59 sich nicht auf Mehmet einlässt, um mit dem mal zu reden, dann wird er nie verstehen. Dann wird er die Seite nie verstehen. Oder zum Beispiel Nachbarschaftshilfentechnik, dass alle dort helfen. Wenn zum Beispiel, wie gesagt, wie bei uns, eine ältere Dame sagt, sie braucht Hilfe beim Einkaufen oder Leute sagen, sie brauchen Hilfe beim Babysitten, beim Schränke aufbauen, beim Aufräumen, dass einfach da jeder mit anpackt, egal welche Hautfarbe, welche Religion, aus welcher Gegend er kommt, ob er hier geboren wurde oder hierher geflüchtet ist.
Es trägt auch dazu bei, dass die ganzen Berührungsängste halt auch weggehen, also die, mit denen man halt aufgewachsen ist. Ich bin damit aufgewachsen, hier ältere Damen, ältere Leute, das sind Spießer, die helfen ja eh nicht oder die können eh nicht mehr helfen. Aber irgendwann kam halt auch der Knackpunkt, ey, die brauchen trotzdem Hilfe. Und dann bietet man das einfach an, dann klingelt man hier, ich habe sie öfters mit dem Rollator gesehen, brauchen sie Hilfe beim Einkaufen und so weiter. Und sowas sollte auch eigentlich von überall kommen.
Als wir uns verabschieden, gibt mir Leo noch einen Sightseeing-Tipp. Ich soll mir eine Häuserwand in der Nähe einer Kirche anschauen. Gibt einen guten Einblick in die Gefühlslage hier, sagt Leo. Kurze Zeit später stehe ich vor dieser Wand, die zu einem eingeschossigen Gebäude im Schatten eines großen Blocks gehört. Ich wünsche mir... steht dort. Drunter mehrere Zeilen, auf denen offenbar Leute aus dem Viertel ihre Wünsche eintragen.
Ich wünsche mir, nicht mehr allein zu sein. Ich wünsche mir einen Punk-Boyfriend. Ich wünsche mir einen guten Abend. Ich wünsche mir Ehrlichkeit, Vertrauen, Ankommen. Ich wünsche mir keine Angst im Dunkeln, erschaffen von der Gesellschaft. Ich wünsche mir was zu essen. Ich wünsche mir, dass meine beste Freundin für immer da bleibt.
Ich denke an die Gespräche, die ich heute geführt habe, auch mit jungen Menschen, die hier nicht zu hören waren. Und an die Probleme, die der Jugend hier in Leipzig-Grünau das Leben schwer machen. Inflation, Wohnungsnot, schwindende Infrastruktur, fehlendes Sicherheitsgefühl. Alles Probleme, die nicht nur Grünau betreffen und auch nicht nur junge Leute, aber die eben oft ganz besonders. Dazu kommt bei vielen das Gefühl, dass die Probleme nicht ernst genommen werden. Ich kann mir gut vorstellen, wie leicht sich in einer solchen Lage eine Anti-Haltung bilden kann. Ihr da oben, ihr hört uns doch eh nicht. Und dann kommen in diese Stimmung noch Menschen von woanders und versuchen für sich einen Platz zu finden. Natürlich sind Konflikte davor programmiert. Trotzdem macht mir der heutige Tag auch ein bisschen Hoffnung. Immer wieder habe ich von den jungen Menschen gehört, dass sie sich wünschen, Gräben zu überbrücken und wieder mehr zusammenzufinden. Und ich habe auch den Eindruck, dass sie etwas dafür tun wollen, dass sie bereit sind, ins Gespräch zu kommen, sich gegenseitig zuzuhören, Kompromisse und Lösungen zu finden.
Neunter, sechster Wahllokal, gehen zum ersten Mal wählen. Ergebnis lesen, Sachsen-Anhalt, 30% AfD. Empörte Insta-Story posten, weil für mehr die Mittel fehlen. Und langsam müde werden von all den Versuchen zu verstehen. Ich denk an dich, du sagst, sich ändert nichts, deshalb gehst du nicht wählen. Später oder früher wird die Welt eh untergehen. Du sagst, die Welt ist so. Ach, die Welt ist so.
Ich glaube, dass dieser... der Rassismus oder dieses Denken irgendwie nie weg war oder so. Ich glaube, dass es einfach nur wieder salonfähiger geworden ist, darüber zu reden und dann einfach mal sowas nochmal mehr rauszuhauen, so weißt du? Auch für halt die Jugend, so irgendwie.
Das ist Yasin, Rapper, ostdeutscher Erstwähler. Yasin ist ziemlich genau 10 Jahre jünger als ich, aber wir haben einige Gemeinsamkeiten. Wir sind beide in ostdeutschen Kleinstädten groß geworden. Ich in Eberswalde in Brandenburg.
Shoutout Eberswalde.
Shoutout Eberswalde.
Er in Lutherstadt-Wittenberg in Sachsen-Anhalt.
Big Ups Connect Eberswalde-Wittenberg. Let's go.
Unsere Mütter sind beide deutsch. Unsere Väter beide Afrikaner. Als junge Erwachsene nach Deutschland gekommen. Meiner aus Angola, Yasins Vater aus Ägypten. Und wie wir so im Pub in Wittenberg sitzen und reden, merken wir schnell, dass wir sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
So in deinem Alter habe ich dann irgendwann so gemerkt, dass so mein Selbstbild kollidiert irgendwie mit dem, Bild, was andere von mir haben. So. Also egal, wie sehr ich mich so als Deutscher auch sehe, es gibt immer noch so Leute, die das irgendwie so anfechten wollen.
Ja. Und es ist halt, meistens ist es halt super subtil irgendwie. Einfach nur, dass du schon merkst, vielleicht, du siehst jetzt nicht Prototyp Deutsch aus. So ist ja. So, keine Ahnung, bei meinem Edeka, so ich gehe immer zu meinem Stamm-Edeka und jedes Mal, wenn ich an der Kasse stehe, sagt irgendwie die eine Kassiererin 5 Leuten vor mir Hallo und Tschüss und die sagen zu ihr nichts. Und ich bin seit 5 Jahren, wo ich da hingehe, sage ich jedes Mal Hallo und haben Sie noch einen schönen Tag und ich schwöre, sie hat noch nicht einmal zurückgesagt und ich frage mich jedes Mal, was, warum, was habe ich, so weißt du, und dann denkst du dir, also vielleicht ja. Mag sie mich auch einfach nicht, weil, keine Ahnung, ich... sie an irgendwen erinnert, mit dem sie schlechte Erfahrungen gemacht hat, aber ich glaube halt, das ist schon relativ obvious, dass es wahrscheinlich so einfach an so einen Sachen liegt. So, ne?
Eigentlich bin ich heute in Lutherstadt-Württemberg, um Yasin nach seinen Erfahrungen und seinem Blick auf Ostdeutschland und die Welt zu fragen. Letztes Jahr hat er bei der Europawahl zum ersten Mal wählen dürfen, dieses Jahr zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl. Wie nimmt er den Rechtsruck wahr? Was macht ihm Sorgen und was gibt ihm Hoffnung? Ich merke aber ziemlich schnell, dass dieses Interview keine Einbahnstraße ist. Yasin ist nämlich genauso interessiert daran, was ich denke. Fast nach jeder Antwort fragt er, wie war das bei dir? Deshalb wird aus dem Interview ziemlich schnell ein Gespräch, in dem ich fast genauso viel von mir erzähle, wie Yasin von sich. Zum Beispiel, als wir darüber reden, wie es war, in der Schulzeit unseren Platz zu finden.
Aber ich habe dann halt irgendwie so unterbewusst gemerkt und das war dann schon so so mit 14, 15... Boah, wenn ich heute drüber nachdenke, schäme ich mich so ein bisschen dafür, so, ne? Dass ich mich so unterbewusst irgendwie versucht habe, von so den ganzen Ausländern meiner Schule so ein bisschen zu distanzieren, um den Deutschen zu zeigen, so,
Bro, ey, ich
bin doch nicht einer von diesen Ausländern, deren Schublade ihr mich stecken wollt, so.
Alter, weißt du, ich habe das auch so, ne, mit diesem, dass ich dann diese Freunde abgekattet habe und so. Ich fühle da, glaube ich, ähnlich und ich bin auch immer so mit mir selber im Zwiespalt, ob ich mir dafür Vorwürfe machen soll. Mhm. Aber ich denke halt auch irgendwie so, also ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie schon immer so zwischen diesen Welten immer gesehen, zwischen beiden. So. Bei meinen ausländischen Freunden hat mich da meistens die Sprache so ein bisschen mehr getrennt, weil ich einfach nur halbwegs okay beleidigen kann, aber sonst nicht so auf Arabisch so. Mhm. Und bei den Deutschen, die halt so gemein zu mir waren, hat mich halt einfach, dass die gemein zu mir waren, getrennt so.
Ja.
Und man war immer dazwischen und ich glaube, es ist auch einfach letztendlich fair, dass du da diesen Kampf auch irgendwie alleine kämpfen musst so und dann, weißt du, um dann irgendwie zu checken, Digga, diese ganze Schubladendenken, in dem ich mich selber so befunden hab, selber so, ne, weil man mich da ja auch reingeputtet hat, so, da rauszukommen, das geht nur, wenn du selber nicht mehr in diesen Schubladen denkst, so, sondern wenn du einfach mehr nach Mensch an sich einfach gehst und das nicht mehr in Betracht ziehst, so, weißt du?
Ich check genau, was Yasin meint. Niemand passt in eine Schublade. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Schubladendenken gerade ziemlich Hochkonjunktur hat. Die Rechten und die Linken, die Jungen und die Alten, die Deutschen und die Migras, wir und die anderen. Gerade jetzt im Wahlkampf scheint es, als würden diese Unterschiede nochmal extra unterstrichen werden, um Stimmen zu holen. Dabei haben diese Menschen aus den verschiedenen Schubladen am Ende vielleicht doch die gleichen Probleme. Sorge vor weiteren Krisen, Kriegen, Inflation, Geldnot, Wohnungsnot oder selbst, dass abends einfach kein Bus mehr fährt. Und trotzdem scheint es, als wäre für viele die Lösung dieser Probleme, einen Teil der Gesellschaft auszuschließen.
Es ist, wie gesagt, salonfähig geworden, so, wenn du auf der Straße beleidigt wirst, so, dann ist es halt, das ist jetzt sowieso so, ob jetzt die AfD dann noch mehr Prozente auf Papier richtig hat nach der Wahl oder nicht, so, das ist ja jetzt eh schon so, du spürst die Realität, ja. Aber was die dann ändern werden, so, was da passieren kann, da habe ich auf jeden Fall Respekt vor.
Alltagsrassismus ist das eine, immer schon da gewesen, immer schon ein Einschnitt in die persönliche Freiheit. Aber Rechtsextreme mit politischer Macht sind nochmal ein ganz anderer Schnack. Weil wenn die politische Entscheidungen treffen können, dann wird das ganz konkrete Auswirkungen auf die Freiheits- und Menschenrechte großer Bevölkerungsgruppen haben.
Ich weiß nicht, was passiert in den nächsten Jahren. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie für mich selber gerade, ich merke das bei mir, dass ich so mehr wieder mich davon, von Politik allgemein irgendwie versuche abzuwenden und irgendwie in meiner Bubble zu bleiben so und einfach mich da wohlzufühlen. Aber es gibt natürlich dann einfach Momente, wo es so dann doch wieder ins Herz so trifft, einfach.
Ich kenne den Impuls total, alles von sich wegzudrücken und sich einfach in die eigene Bubble begeben zu wollen, in der man sich sicher fühlt, sich mal nicht mit Politik beschäftigen zu wollen. Allerdings ist sowohl Yassins als auch mein bloßes Dasein bereits politisch, weil es da draußen immer noch Pfeifen gibt, die uns verbal und körperlich bedrohen, weil wir aussehen, wie wir aussehen. Und wenn in meiner Kleinstadt ein Neonazi-Aufmarsch ist, dann kann ich halt leider nicht mit den Schultern zucken und so tun, als ginge mich das nichts an.
Du meintest ja, dass du dich eigentlich jetzt nicht so als so einen krass politischen Menschen siehst. Deine Texte sind ja aber trotzdem schon sehr politisch. Wann kam das und so, was war so der Auslöser? Gab es einen Auslöser?
Also musikalisch habe ich halt einfach alles durch und es war nur logisch, dass ich irgendwann auch mal da ankomme. Also ich bin von Gangster-Rap irgendwie, dann hatte ich eine Indie-Band und hatte Mittelscheitel. So. Mhm. Unsere Band hieß Physalis, so einfach.
Wie
so.
Diese Frucht.
Wie diese Frucht. Damit du einfach mal weißt, so, wo ich schon abgedriftet bin. So. Und jetzt bin ich halt irgendwie dann so da gewesen, weil das einfach raus muss. Nicht, weil ich privat super krank politisch bin, sondern weil einfach mich Sachen beschäftigen, die auch natürlich rational super politisch sind, aber mich emotional, wie gesagt, beschäftigen. Und das habe ich nicht mal so krass gesehen, als ich setze jetzt hier ein politisches Statement, sondern ich drücke einfach nur aus, so, was gerade so abgeht bei mir so.
Ganzer Verein voller Rassisten, Kinder viel zu viel. Wir waren eine Mannschaft, aber ich war nie ein Teil des Teams. Mit 15 zum ersten Mal jemanden gefunden. Durfte nie zu ihr ins Haus, hat ihre Mama ihr verboten. Ein paar Wochen später hatte sie einen neuen Freund, rein deutsch. Hab sie gesehen in ihrem Zimmer im Dachboden.
Als ich Yassins Song zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, genau so eine Musik hätte ich mir als junger Mensch in Ostdeutschland auch gewünscht. Von jemand, der sagt, hey, ich weiß, dass es hier viele Faschos gibt, aber ich bin auch hier. Wir sind nicht allein, das ist unsere Realität und wir können uns Gehör verschaffen. Jemand, der sagt, du und ich sind auch Ossis und das ist auch unser Zuhause.
Ich habe jetzt ein Jahr in Köln gelebt, so.
Ja.
Alter.
Andere Welt, oder?
Alles, ja, ja. Also ich, ne, alles gut so. Aber das war halt schon irgendwie so, boah, Ostdeutschland, alle hinterm Mond und so und shit. Und das ist, glaube ich, wenn wir nochmal darauf zurückkommen wollen, so auf Politik und so, ist, glaube ich, auch einer der krassesten Punkte, warum das jetzt so ist, wie es ist. Weil wenn du irgendwie die ganze Zeit eine bestimmte Gesellschaft, also jetzt Ostdeutschland speziell, und deren Probleme und Sorgen totredest und die einfach nur abstempelst als hinterm Mond, so, Bro, dann brauchst du dich nicht wundern. So.
Ja. Hatte ich dir auch Sorgen gemacht, so die Reaktion? Weil ich kann mich,
ich war
in Berlin an der Kunstuni und als ich da angefangen habe, so mit meinem Dialekt, so, ja ich komme aus Eberswalde, die Leute waren so, ich setze mich woanders hin, so Bro. Mäßig.
Also natürlich, wenn du irgendwie nie aus Berlin rausgekommen bist, und dann ist es irgendwie einfach sozusagen, keine Ahnung, wer die AfD wählt. So.
Ja.
Was sind das denn für Peaches? So? Keine Ahnung. Aber du hast halt nie damit irgendwie zu tun gehabt und du kannst nicht mal in geringster Weise nachvollziehen, wie es den Menschen irgendwie geht.
Ja.
So. Ich will das jetzt auch nicht relativieren damit, ne?
Ja,
aber es ist einfach auch irgendwie hier in Köln, wenn dann alle irgendwie das einfach nur belächeln, so, dann hilft es halt niemandem was. Einfach so.
In Köln hat Yassin ein Jahr studiert. Wirklich wohlgefühlt hat er sich dort aber nie. Mittlerweile wohnt er wieder in Wittenberg, weil er hier verwurzelt ist, weil seine Friends und Familie hier sind. Und, auch wenn man das kaum glauben mag, er fühlt sich hier verstanden. Am liebsten würde Yassin einfach in Wittenberg wohnen bleiben. Aber wie es so ist, wenn die Schulzeit vorbei ist, viele seiner Leute verlassen gerade die Stadt und mit denen geht immer auch ein Stück Heimat. Natürlich fragt er sich da, ob er nicht auch irgendwann gehen sollte. Aber
wenn ich, glaube ich, länger mal in Berlin oder sowas bin, dann bräuchte ich auch dann wieder so 2 Monate einfach nur hier, um mal zu grounden wieder einfach so.
Ja.
Und einfach um auch zu checken, immer nicht zu vergessen einfach, wo man herkommt so. Und einfach, weil dieser Ort hier, das alles ist so das Inspirierendste für mich schon immer gewesen so.
Immer häufiger höre ich von Leuten, die in Ostdeutschland leben, dass sie ernsthaft überlegen, wegzuziehen. Nach Berlin, in den Westen oder gleich ganz weg aus Deutschland. Ich kann das nachvollziehen. Ich wohne schließlich auch schon seit vielen, vielen Jahren in Berlin. Aber ich fühle auch, was Yassin fühlt. Ich habe in letzter Zeit auch mal mit dem Gedanken gespielt, zurück nach Eberswalde zu ziehen. Zurück zu den Wurzeln. Aber das ist ein ständiges Abwägen. Bei Eberswalde kommen auch viele ungute Erinnerungen hoch. Ich habe natürlich auch Sorge, dass die Region immer mehr nach rechts rückt. Yasin sagt, er glaubt fest daran, dass es nicht immer schlimmer und schlimmer wird, nur weil es gerade danach aussieht.
Dass irgendwie man sich vorstellt, dass die Welt einfach so geradlinig passiert so, und dann ist hier Rechtsruck und alles ist auf einmal, wird so bleiben und alles wird nur noch schlimmer, das hoffe ich und glaube ich eigentlich nicht, weil ich eigentlich eher glaube, dass die Welt in Wellen funktioniert und dass es hoch und runter halt so einfach geht.
Wo nimmst du deine Hoffnung?
Ich nehme meine Hoffnung, glaube ich, gerade, dass ich einfach geschafft habe, meinen Traum irgendwie zu leben und da irgendwie genau das zu machen, was ich mein ganzes Leben lang machen wollte, und dass ich, egal was jetzt passiert ist oder so, dass ich das immer machen kann, dass ich der bin, der ich bin, und das zu erzählen habe, was ich erzählen kann, weil das passiert ist so und weil ich hier aufgewachsen bin, einfach so.
Ja.
Und das macht halt irgendwie Hoffnung.
Ja.
So. Ja, und einfach, dass mein Freundeskreis geil ist, dass es nicht nur Kackmenschen gibt, so.
Ja.
Das ja sowieso nicht, aber weißt du, es kommt einem manchmal so vor. Und sehr wichtig, so dass man diese Leute dann einfach hat. Und ich glaube, dann kann man das schon irgendwie schaffen.
Ich weiß nicht, ob das ein gutes Schlusswort ist. Sollte irgendein Politiker oder irgendeine Politikerin, die irgendwann in den nächsten Wochen ein wichtiges Amt hat oder so, das hören. Ihr habt hier gerade gehört, es gibt auch besorgte Menschen, die nicht montags demonstrieren gehen, sondern es gibt auch besorgte Menschen, die 19 Jahre alt sind und auch ihre Sorgen haben. Bitte gebt auch ein bisschen Acht auf deren Sorgen. Ey, Yasin, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für das Interview genommen hast. Hast du noch irgendwas Wichtiges, was dir auf dem Herzen liegt zum Schluss?
Geht wählen, Mann, Digga. Geht wählen, auf jeden Fall. Bitte geht wählen. So, dies ist wirklich wichtig.
So nämlich.
Ja. Ja. Und es wird schon alles.
Wir machen jetzt mal was wir in dem Podcast noch nie gemacht haben. Wir sitzen jetzt hier gemeinsam und unterhalten uns über das, was wir gerade gehört und besprochen haben.
Ja, Henrik, wie war denn so bei deiner Reportage, bei den Leuten, die du getroffen hast, was war denn so das Ding, wo du gesagt hast, krass, das war irgendwie eine neue Erkenntnis oder ist mir nochmal viel stärker bewusst geworden, als ich es vorher war?
Ja, interessanterweise, diese Probleme hatte ich ja eigentlich schon auf dem Schirm. Also gerade in so, ja, jetzt hier konkret in Grünau, aber es gibt ja super viele Orte, Plattenbauviertel oder auch so ländliche Regionen, die eigentlich ganz ähnliche Probleme haben, ne? So schwindende Infrastruktur und so ein mangelndes Sicherheitsgefühl bei jungen Leuten, auch was die ganzen Krisen angeht und Krieg und Inflation und so weiter und so fort. Was aber jetzt hier für mich persönlich neu war, war so, dass eigentlich in allen Gesprächen immer wieder auftauchte, dass die Leute so meinten, ja, aber ich wünsche mir auch, dass man mal wieder irgendwie so zusammenkommt und dass jetzt irgendwie, dass man aus dieser Spaltung rauskommt, auch innerhalb der Jugend. Und dann dachte ich, ja, interessant, und hatte ich mich gefragt, ob das vielleicht jetzt einfach so, wenn man, wie Yasin ja auch sagt, sich das so in so Wellenform vorstellt, es wird nicht immer schlimmer, sondern es wird dann auch, irgendwann ist auch ein Tief und dann geht es vielleicht wieder aufwärts. Und ob jetzt nach den ganzen letzten Jahren, wo man das Gefühl hat, auch in der Jugend, das wird immer aufgeheizter und polarisierter, ob das jetzt hier schon so die Gegenbewegung dazu ist, dass junge Menschen sagen, ja, und ist jetzt auch wieder gut und jetzt lass mal wieder gucken, dass wir ins Gespräch kommen. Was war für dich jetzt bei deiner Reise in Lutherstadt-Wittenberg ein Moment, wo du dachtest, ah krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet?
Also dass so eine Person wie Yasin, den ich ja getroffen habe, der auch ziemlich viel Mist erlebt hat und unschöne Erfahrungen gemacht hat in seinem Aufwachsen in Wittenberg, immer noch so viel Hoffnung und Zuversicht hat und diese Selbstverständlichkeit in seinem Ostdeutschsein so, und dass dieses Gefühl von so Zugehörigkeit so tief in ihm drin verwurzelt ist, hat mich dann doch schon sehr überrascht und auch irgendwie froh gemacht, weil das ja dann auch nochmal so ein bisschen unterstreicht, so, yo, der hat auch, es gibt auch einen Grund dafür, warum der so zuversichtlich ist, weil der will da was halt auch nicht aufgeben.
Was, hast du jetzt aus Grünau irgendwie mitgenommen, wenn du dir irgendwie jetzt die Skripte und so und so diese O-Töne und so angeschaut hast?
Ja, ich fand voll interessant mit Hannah, dass sie sich ja, glaube ich, tendenziell eher schon links verortet und sich halt irgendwie in die Bredouille kommt, Probleme benennen zu wollen, ohne halt so rechte Narrative übernehmen zu wollen. Und ich glaube, damit tun sich ganz viele Menschen schwer, die sich eigentlich in der Gesellschaft, also in der linken oder in der gesellschaftlichen Mitte verorten, dass sie damit ihre Schwierigkeiten haben. Und ich glaube, das zeigt halt auch so ein bisschen, jo, wenn man halt nicht über gewisse Dinge redet, können die halt auch nicht gelöst werden. Und die müssen halt irgendwie gemeinschaftlich gelöst werden. Es kann ja nicht sein, dass man dann diese Probleme halt wirklich nur einer bestimmten politischen Gruppe so überlässt.
Wir sagen ja, oder ich sag ja, ey, das sind so Orte, wo einfach so Probleme sich so zuspitzen und super viele Menschen aus unterschiedlichen Richtungen, die da so aufeinander hängen an so einem Ort. Und ich glaube, wenn dort die Probleme gelöst werden, dann können die überall gelöst werden.
Ja, das auf jeden Fall. Und das wäre doch eigentlich ein schöner Vorsatz, wenn alle wieder gemeinsam für etwas auf die Straßen gehen und für etwas arbeiten und in dem Bewusstsein, ey, das können wir aber auch nur gemeinsam erreichen. Deshalb Hoffnung nicht verlieren, alles andere wäre unverantwortlich. Ja, Leute, und falls ihr die anderen ersten beiden Staffeln noch nicht gehört habt, das könnt ihr gerne noch tun. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Empfehlt uns euren Friends, eurer Familie. Empfehlt es einfach allen. Es würde uns sehr freuen.
Das war Springerstiefel, Bundestagswahlspezial. Wo steht die Jugend? Springerstiefel ist eine Produktion von ACB Stories und dem MDR. Hosts Don Pablo Mulemba und ich, Hendrik Bolz. Producer Jan-Philipp Wilhelm und Isabel Wob. Redaktion und Story Development Jan-Philipp Wilhelm, Julius Wussmann und Isabel Wob. Schnitt, Musik und Sounddesign Marc Übel und Dennis Hürter. Faktencheck Carlos Steurer. Artwork Jonathan Gehlen, Daniel Wojtyczek und Mois Jumba. Executive Producer Viola Funk und Julius Wussmann. Redaktion MDR Hanna Lohoff und Olivia Gattermann. Distribution MDR Hanna Lohoff und Katja Arnold. Technische Distribution Theresa Wünsch. Herstellungsleitung MDR Ralf Lübben. Ein besonderer Dank geht an das Team vom Heizhaus Grünau. Für euch noch ein Podcast-Tipp, der den Osten zeigt, wie er heute ist. OKF, Ortskontrollfahrt. Lilly Blautzen und Jakob Springfeld quatschen hier mit ihren GesprächspartnerInnen über ihre Heimatorte im Osten. Hier spricht zum Beispiel Finch über Erdbeerschnäpse in Fürstenwalde, Stachel über die Influencer-Fahrschule in Gera und ich durfte auch schon zu Gast sein und über meine Jugend im Plattenbau von Knieper West reden. Ab 27.02. startet die brandneue zweite Staffel unter anderem mit 01099, Betty Taube, dem dunklen Parabelritter oder der Ost-Influencerin Tumult. Bei OKF Ortskontrollfahrt hört ihr ehrliche Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.